Ja, sehr des Herrn, dass wir hier sein und schönste ist, wenn man vorne steht und der Saal ist voll. Sehr des Herrn, unterwegs zu sein und zu dienen, ist eine Gnade. Und wir haben heute Sabbat, eine große Familie von nah und fern. Lass uns einfach zusammenwachsen und auf das schauen, was wichtig ist. Oft sagt man, mir fehlt die Uhrzeit und ich komme immer zu spät. Aber manchmal hat es auch einen Vorteil, wenn man auf die Uhr schaut und keinen Drang nicht hat. Und sollen wir heute Gemeinschaft haben. Ich werde meine Erfahrung erzählen, die ich vor kurzem erlebt habe. Im Münchner Norden oben gibt es Unterföhring. Unterföhring ist vielleicht ein Begriff, da gibt es diese Heiztürme. Und da gibt es eine vierspurige Straße. Und ich fuhr vom Stadteinwärts auf der rechten Spur, zwei Spuren auswärts, zwei einwärts. Und da gibt es einen Straßenübergang, Zebra nicht, sondern eine Ampel. Und als ich das von der Ferne schon gesehen habe, habe ich da eine Mama mit ihrem Kind gesehen. Und als ich näher kam im LKW, Tieflader hinten dran, hat die Mutter auf die Übergangstaste, Übergangsampel gedrückt, als sie rübergehen wollte. Und die Mutter drehte sich, sie drehte sich so, und wollte drücken. Ja? Und in dem Moment, ungefähr ein zweijähriges Kind, sie dreht sich und drückt auf die Ampel und das Kind läuft auf die Straße. Etwas, was man niemand wünscht. Ich konnte noch bremsen und die Frau hat es gemerkt, schnappt ihr Kind und zieht es wieder runter. Und das Kind, ganz unbedarft, Mama wollte mit ihm über die Straße gehen, läuft auf die Straße. Die Mama hat einen Schock gekriegt, hat sich niedergekniet. Und es ging gut vorüber. Aber wie schnell heutzutage etwas passiert. Wie schnell heute irgendwas los ist, du fährst dahin, denkst du nichts, siehst noch die Frau daherlaufen. Und mit dem Kind. Und sie dreht sich nur an die Ampel zum Drücken und dabei erwischt ihr Kind auf die Straße. Sekunden. Sekunden eines Lebens zu entscheiden, Tod, Leben. Für einen LKW-Fahrer nicht schön. Und deshalb ist es wichtig, heute zu wissen, wo man auch hingehört. Deshalb haben wir auch gestern angeschaut, zu wissen, wie komme ich zu Jesus Christus. Und wenn man den Lebensweg geht und Entscheidungen für ihn trifft, dann ist es zwar, weil wir darauf eingehen werden, eine wichtige Station, aber oft ist es noch viel schwieriger, am Ball zu bleiben. Denn du hast eine Entscheidung getroffen im Leben, ob es in die Schule zu gehen ist. Vier Männer in der Reihe hier, ja? Na, Jungs. Ausbildung zu machen oder zu heiraten. Haben wir gestern festgestellt, 50 Jahre Himmel oder 50 Jahre Hölle auf Erden. Du kannst das aussuchen. Deswegen hab Acht, was du machst. Und genauso ist es, wenn wir beim Herrn bleiben wollen, zu wissen, was wichtig ist. Was hilft uns, beim Herrn zu bleiben? Gestern haben wir angeschaut, dass es die Sünde ist, die uns oft von vielem teilt. Die Sünde, wie wir auch heute in der Lektion festgestellt haben, die dazu führt, dass wir diskutieren und streiten. 5 Minuten statt Schwester Wald haben wir in der Lektion ja festgestellt, könnte alle Diskussion zu Ende sein, wenn wir was wären? Wenn die Demut, wenn wir uns zurücknehmen könnten, wenn wir das hätten, was wichtig ist. Was ist wichtig? Glauben. So einfach das Wort sich anhört. Was ist Glauben? Und was hilft uns? Und lasst uns aufschlagen, Johannes Kapitel 5, Vers 39, um am Ball zu bleiben. Um zu wissen, was wichtig ist. Im Johannes Kapitel 5, Vers 39, Vers 39 steht, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Ist es so? Was zeugt anders als die Schrift? Wenn einer Probleme hat, ob Jesus auf Erden war, sage ich, mach den nächsten Urlaub wo? Schau mal nach Rom, nach Griechenland, da liegen genug Klunker rum, wo du den Kopf hinstoßen kannst, dass mal irgendwas war, was Jesus heißt. Gab es die Arenen in Rom? Die gibt es heute noch anzuschauen. Gab es die Tempelanlagen in Griechenland? Gibt es irgendwas, was so mal da war? Weil man sagt ja heute, nur das, was ich sehe, das glaube ich. Und ist auch der Glauben in dem, dass ich es gesehen habe, dann relevant? Sondern glaube ich das, was hier steht. Wenn hier steht, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Ist es wichtig, dass ein Mensch einen Tagesablauf hat? Man könnte so ganz böse fragen, mit welchem Fuß stehst du heute auf? Mit welchem Fuß bist du heute aufgestanden? Mit dem richtigen und verkehrten? Bist du gut drauf oder schlecht? Ist für dich das Glas, das in der Mitte den Wasserspiegel hat, halb gefüllt oder halb leer? Wenn ich ein Glas hinstellen würde, was wäre das für dich? Ist ein Glas, das halb gefüllt ist, halb leer oder halb voll? Selber dich einzuschätzen. Mit welchem Fuß bist du heute aufgestanden? Mit dem Zwiedern dann immer schön. Heute Sonnenschein. Heute kann man ja nur mit dem positiven Fuß aufgestanden sein, oder? Die Sonne lacht, ist doch gut. Und wie wichtig ist, einen Tagesablauf zu haben. Wenn wir in der Früh nicht zum Herrn gehen, wann gehen wir dann zu ihm? Der Tag läuft ab und am Abend sagst du, habe ich irgendwas verpasst? Wunderst du dich dann mit Stress und sonstiges? Wo ist unsere Kraftquelle? Wo ich das erlebt habe mit dem Kind auf der Straße unter Föhring, da kriegst du zittrige Knie. Da bist du bereit, zum Herrn zu gehen. Da bist du bereit, da wirst du gangig. Da bist du bereit zu beten und sagen, Herr, danke, dass nichts passiert ist. Mehr Gnade als Recht. Im Psalm 119, Vers 105. Psalm 119, Vers 105. Was soll das Wort sein? Was soll es denn uns bringen? Und ich denke, wer diesen Tagesablauf hat und weiß, was einem das Wort bedeutet, ob es ein kleines Büchlein ist, das jemand mir geschenkt hat, Texte und Schriften zum Wort, was man lesen kannst, jeder muss seinen Weg finden. Im Psalm 119, Vers 105, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht auf meinem Pfad. Wie viele sagen zu eins, was willst du mit der Bibel, ein Geschichtsbuch, kennen wir das? Was willst du mit der Bibel denn anfangen? Sag ich, täusch dich nicht. Teste es selber und schau dran nach, wenn du drin liest, ob das nicht Wärme gibt, ob du nicht den Sinn des Lebens erkennst. Auf einmal, du stehst ganz anders auf. Vor kurzem hat meine Tochter, ich habe eine Zeit, wo ich die Bibel durchforscht habe und angestrichen habe, nicht nur drin gelesen habe, habe ich ein Gebetsbuch geschrieben. 1994, 95, 96. Es ist interessant, mal zu lesen, was du damals gedacht hast. Was deine Anlagen, was deine Fragen waren, was deine Anliegen waren. Und die Kinder haben es entdeckt, und ich habe gar nicht mehr gewusst gehabt eigentlich, dass der Gerd sogar was geschrieben hat. Und jeden Tag, wenn ich dann gelesen habe und angestrichen habe, habe ich ein Gebetsbüchlein geschrieben. Was ist einem wichtig? Für was? Und nach 20 Jahren, 25 Jahren ist schon interessant zu sehen, wie man damals auch gedacht hat. Was für Anliegen hast du gehabt? Denke täglich darüber nach, eine lebendige Beziehung, Verbindung mit Christus zu halten. Wenn wir es nicht alltäglich haben, überholt uns das Leben. Was ist heute noch wichtig? Wirst du auch angerufen, wenn du eine Viertelstunde nicht online bist? Wenn du im Geschäftsleben bist und nicht deine E-Mails abrufst, dein WhatsApp anschaust, dann sage ich, und? Wenn du was Wichtiges hast, dann ruf mich an. Kann man mit anderen überhaupt noch reden? Ich leide so gern, wenn einer mir ein Mail schickt und sagt, da und da musst du das und das tun. Sage ich, nee, so läuft es nicht. Schickst du auch nach Hause ein Mail, dass du heute Abend was zum Essen haben willst zur Frau? Ich frage die Leute schon direkt. Meinst du, wenn du ein Mail nach Hause schickst, dann, liebe Frau, ich will heute Abend was zum Essen haben, macht die Frau das? Oder ist nicht besser ein Anruf, sage, hallo Schatzi, ich hätte heute gerne meine Lieblingsspeise, ich bringe auch was mit und so weiter. Geht das dann nicht besser? Ja, das ist so. Aber heutzutage, du schickst ein Mail, du hast zu machen, hast zu funktionieren. So läuft es nicht ab. Wir sind keine Roboter nicht. Wir sind keine stupiden Menschen nicht. Wenn wir mit dem Herrn leben wollen, dann lasst uns lesen. Und auch, wie gestern schon erwähnt, unser Streicheltierlein. Eine Bibel zu haben und aufzuschlagen, ist was anderes als Streicheltierlein. Nichts gegen Streicheltierlein, die Technik zu haben, um drin zu lesen und schnell den Text zu finden. Aber einen eigenen Bezug zur Schrift zu haben, selbst da drin was angestrichen zu haben, angemerkt zu haben, ist was anderes. Und wer in der Bibel studiert, weiß den Unterschied, die Technik, du findest was schnell, okay. Aber den persönlichen Bezug zur Schrift ist schon etwas anderes. Wenn wir in der Bibel studieren, ist es eines, und was gehört noch dazu? Was gehört zum Lesen dazu? Das Gebet. Lukas 18, Vers 1. Wenn du mal nicht liest, was anhörst, aber was kann keiner sagen? Er kann nicht beten. Wisst ihr, dass ein Vorteil ist, zu beten? Kann der andere zwischeneibabbeln, wenn du betest? Wenn du Stress mit irgendeinem hast, mit der Schwester, mit den Eltern, mit Ehepartner oder nicht, wenn du betest, dann muss der andere zuhören. Beim Schlagabtausch, beim Gespräch ist oft so, du sprichst nur einen Satz, nicht mal ein Wort, und der nächste babbelt schon wieder zwischendrin. Und es geht sich hin und her und es schaukelt sich so richtig hoch. Was steht in Lukas 18, 1? Er sagt ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Hilft es zu beten noch? Muss ich erst etwas erleben, um gängig zu werden, zu beten? Wir sind hier frei und können uns hier treffen, ist kein Problem. Aber meinst du, dass es auch Gegenden in der Welt gibt, wo es anders ausschaut? Was ist im 1040-Fenster? Denke nur an Sudan. Denke nur an manchen Ländern, wo andere Regionen meinen, Leute zu unterdrücken, umzubringen, wenn sie was anders glauben. Wie würde da das Gebet ausschauen? Beten wir auch da, ich will, ich habe, ich bin? Oder was betet man denn da? Wenn der Druck von außen größer wird, dann wird die Bereitschaft da sein, zu beten. Gestern hat meine Frau erzählt vom Zweiten Weltkrieg, wie ihre Mutter sie beschützt hat, wenn die Tiefflieger kamen. Kann man es bildhaft vorstellen. Und wird man da gängig zum Beten? Was ist da nur wichtig, wenn es um die eigene Haut geht? Interessiert dann noch, was ich habe, was mein Bankkonto ausschaut und wie ich damit umgehe, ob ich ein Traumtänzer bin oder ein Lügner bin oder hochkriminell? Was ist dann wichtig, wenn es um die eigene Haut geht? Sondern das Leben zu erhalten. Ob es durch Essen ist, durch Verfolgung ist, über Not ist. Und ich wünsche niemand, wir dürfen dankbar sein, da wo wir leben. Aber ich denke, dass unsere älteren Geschwister und Mitmenschen wohl wissen, auch hier in unserem Land eine andere Zeit gehabt zu haben, die nicht so schön war wie heute. Und wohl dem, der es nicht vergisst. Lukas, Kapitel 9, Vers 23 und 24. Lukas im 9. Kapitel, ab Vers 23. Er aber sprach zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. Was ist wichtig? Wenn einer mal auf dem Berg oben ist und schaut herab, macht er schon mal auf Kreuzeck, Zugspitze, Herrgottzug, nein? Nix, Berge, nein? Schaut. Wir durften damals jedes Mal ein- oder zweimal im Jahr schon da hinauf marschieren, mit Brotzeit und sonstiges. Und wenn so ein Tag wie heute, naja, drückt wieder zu. Aber wenn Föhn ist, wie weit können wir schauen von der Alpspitze? Was sehen wir in der Ferne? Oh, Kinder, warst du jetzt schon auf dem Berg? Könnte man jetzt wieder weiter ausholen und sagen, es gab so eine Zeit, da mussten die Kinder, die Mütter die Kinder ins Haus holen und sagen, du komm, mach Hausaufgaben, was zum Essen. Heute ist die Zeit da, wo die Mütter die Kinder aus dem Haus rausziehen müssen. Schau, dass aus sie gehst, mal zum Spielen und sonstiges. Hat sich irgendwas gewandelt? Was ist jetzt richtig? Damals hat meine Mutter gesagt, du, damals schon keine Urne gehabt, komm heim. Und heute geht's mal raus zum Spielen. Aber wenn man auf den Berg geht und schaut beim Föhn, dann sieht man München. Dann kannst du 80 bis 100 Kilometer weit schauen. Und was ist für dich und mich eine Ewigkeit? Wenn du nach München schaust und schaust deine 60, 80, mag es will sein, 100 Jahre sein, was ist auf dieser Ewigkeitslinie deine 60, 80, 100 Jahre? Ist es so viel wie mein kleiner Finger? Wo fängt denn dein und mein Leben an? Wie kann man sich deine Ewigkeit vorstellen? Wenn du 100 Kilometer schauen kannst und sagst auf dieser Linie, das ist ewig, ist dein Lebensabschnitt so dick wie dein kleiner Finger. Was ist das Leben wichtig? Für was leben wir? Kann es sein, dass umso mehr wir geben, umso mehr wir helfen und wer wir uns einsetzen, umso gesegneter bist du? Satan schafft immer haben, meins, ich. Aber wenn man als Mensch gibt, dann hast du den größten Segen selbst. Denn geben ist besser als nehmen. Wenn du dich einsetzt für andere, dann merkst du wohl, was für Segen du selbst tragen darfst. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Täglich? Bist du heute noch bereit, da wo Gott dich hingestellt hat, deine Aufgaben zu machen? Oder ist heute die Landflucht so allüblich? Heute zieht man in die Städte, die Länder werden immer weniger. Heute lebt man mehr in der Stadt, da ist was los, da ist in. Aber wer kann da in der Stadt was hören? Wer sieht die Nachbarn noch? Kannst du euch vorstellen, dass ich ein Haus abreißen musste, wo jemand schon Monate tot drin lag? Daneben ein neu gebautes Haus, der hat einen Zaun und der Nachbar hat immer einen Streifen bei dem Messihaus gemäht. Hat man genau gesehen, dass ja sein Zaun nicht zuwächst. Und die Polizei kam und hat noch Fragmente des Leichnams gefunden, der Rest war schon zerlegt. Natur hilft sich selbst. Und da sind da gegenüber Häuser, links ein Haus, rechts ein Haus und der Mensch war zerlegt. In München, bei uns vor der Tür. Jeder war so beschäftigt mit seinem und die Aufgaben und das Fitness und das Leben und die Schule und die Kinder müssen vorankommen. Alles war so wichtig. Aber der, der stirbt, interessiert keinen. Das war so ein Krantler. War so ein einfacher Mensch. Hat immer alles nur so muffig. Mit dem wollten sie nicht so gern. Aber er ist verlebt und keiner hat es gemerkt. Was ist unsere Aufgabe? Wem helfen wir? Wenn wir im Alltag vorangehen, im 2. Korinther 5,17, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17, ist es wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Als junger Mensch bin ich auch gefragt worden, ob irgendwas nicht stimmt. Denn hier steht es. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Da, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Als junger Mensch in Pasing aufgewachsen, hat sich die Jugendgruppe taufen lassen. Wir waren eine Jugendgruppe von so 7, 8 junge Leute. Wer hat sich nicht taufen lassen? Der Querulant. Der Gerd. Und da bin ich gefragt worden. Ist irgendwas los? Stimmt irgendwas nicht? Hast du irgendein Problem? Haben wir was verkehrt gemacht? Da kam ein Geschwister und sagt, du, Sag ich, was hast du denn? Muss ich das machen, was die anderen machen? Muss ich denselben Weg gehen, wie die anderen machen? Sicher nicht. Sondern erst dann, wo es da oben Klick gemacht hat, in einer Bibelkreis, dann habe ich gesagt, jetzt mache ich es. Sind wir bereit, dem Herrn nachzufolgen und den Weg zu gehen? Wenn jemand in Christus ist, ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Glauben wir noch an Verheißungen? Legen wir unseren Finger noch drauf und sagen, Herr, wenn es da steht, denn was Neues wollen wir alle haben. Und besser wollen wir es auch alle haben. Aber wie kommen wir dorthin? Ich glaube nicht, dass einer unter uns ist, der nicht eine Veränderung haben will. Denn die letzten Jahre, die wir leben, hier in Deutschland, in Europa, wo immer wir herkommen, ist es besser geworden? Sicher nicht. Und oft merkt man es auch, dass wenn man nach Deutschland kommt, so angenehm ist hier gar nicht. So einfach ist hier gar nicht. Und so schön ist hier gar nicht. Wir leben in einem Urlaubsland, wenn man so mal Richtung die Garmisch fährt und du fährst auf die Anhöhe da, so vor Penzberg und du kannst ins Tal schauen, schon schön. Aber was da alles abgeht, was man alles sich beschäftigen muss, was alles los ist. Wenn ich mich entschieden habe für den Herrn, lebt es auch. Markus 5, Vers 19, lebe ich auch das, was ich glaube? Ist auch das meine Überzeugung, dass ich den anderen erzähle? Markus 5, Vers 19, geh in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Bin ich bereit, von dem Zeugnis abzulegen, was mich betrifft? Weiß mein Kunde, dass Jesus lebt? Weiß mein Mitmensch, dass Jesus lebt? Oder bin ich nur ein Sabbatchrist? Auch wenn man nicht immer so angenehmer Zeitgenosse ist. Aber kann ich selbst meinen Finanzamtprüfer erzählen, dass Jesus lebt? Also ich Bücher verteile. Wer im Geschäftsleben ist, erlebt immer mit einer gewissen Größenordnung, was eine Anschlussprüfung. Wird jedes Jahr deine Firma geprüft. Und da fragt dieser Onkel, was haben Bücher mit einer Abbruchfirma zu tun? Das erklärt mal jemand. Das erklärt mal jemand, der nichts weiß davon, dass, was haben Bücher, Schriften, Gesundheit mit einer Abbruchfirma zu tun? Stehst du zu dem, was du lebst? Und das erklärt mal jemand. Das ging so weit, dass ich gesagt habe, wenn ich mir ein lustiges Auto kaufe, was ist ein lustiges Auto? Was ist ein Brumm-Brumm? Habst du ein lustiges Auto? Nö. Willst du eins haben? Suchst eins. Wenn man das kaufen würde, so ein lustiges Auto, und das kostet sehr viel Geld, das kann man schon machen. Aber was für das Allgemeinwohl zu sorgen, Bücher, Schriften und das zu unterstützen, ja, das geht nicht. Das geht im Holzkopf nicht nein. Zu verstehen, um was es geht. Wie kann es sein, dass heute mit solchen Maßen gemessen wird, wenn du etwas kaufst, investierst, das kannst du absetzen. Aber wenn du der Menschheit helfen willst, mit einem Sanatorium, mit einem Waisendorf, mit Büchern, mit Schriften, ja, das geht nicht. Was ist jetzt richtig oder verkehrt? Stehst du zu dem, was du glaubst? Verteilst du das, was dir nahe liegt? Lebst du das, was du bist? Ich erschlage niemandem im Buch. Wenn mich einer fragt, bekommt er eins. Ich muss niemandem das aufdrängen. Aber Gott führt oft die Situation, dass mir jemand was erzählen kann dazu. Und umso mehr mit den Leuten zu tun hast, merkst du, dass jeder, ob in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, etwas trägt, ein Problem hat. Du brauchst nur den Türöffner und schon bist du mitten im Gespräch. Wenn ich am Herrn glaube, erzähle ich es auch täglich jemand. Bin ich bereit, es weiterzugeben? Und wie schaut es mit unserer Gemeinde aus? Hebräer 10, 24. Einem anderen etwas zu sagen, ist ja noch eines. Aber wie gehe ich da in der Gemeinde mit um? Hebräer 10, 24 und 25. Vers 24, Hebräer 10. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Ich sehe es in der eigenen Familie. Wenn jemand einen anders interessierten Menschen heiratet, am Anfang noch in die Gemeinde geht und dann zum, über die Monate, Jahre hinweg, man sieht, wie der andere am Samstag dann mit seinen Freunden wegfährt in die Berge, macht dies und jenes und so ganz langsam das Interesse so wankt. Und irgendwie kommt dann so ein Prüfstein und auf einmal geht die Person auch nicht mehr in die Gemeinde. Wenn man das erlebt, dass man nicht mehr Gemeinschaft hat, kommt als nächstes diese W-Fragen. Ja, was ist da los und warum haben die das und weshalb und wozu? Kennen wir das? Da wird alles hinterfragt. Da wird aber nie gefragt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Sondern wird immer was hinterfragt, weil alles verkehrt läuft. Warum dürfen die das, warum macht der das und warum ist das passiert? Wen interessiert es denn? Wenn du dich festhängst an Problemen, kann es sein, dass du selbst zum Problem wirst? Wenn du festbeißt an so Einzelheiten, gib mir den Tipp, dass man miteinander auf das Wesentliche schaut. Wenn ich immer auf das schaue, was der andere mich nervt, komme ich nicht weiter. Kannst man mal hackeln oder nicht, aber es bringt nichts. Entweder du arrangierst dich mit dem Problem oder überlebst es nicht. Pflege täglich Gemeinschaft mit deiner Gemeinde. Täglich? Ich bin ja schon froh, wenn wir einmal die Woche uns sehen. Wann hören wir uns? Wann sind wir bereit, jemanden anzurufen? Haben wir für jemanden, für den wir beten? Haben wir für jemanden, den wir einstehen? Haben wir einen Prüfstein, der einmal was sagen darf, ohne ihm es krumm zu nehmen? Der den Finger in die Wunde legen kann und sagen, du Gerhard, was machst du denn da? Das darf nicht jeder. Aber hast du jemanden, mit dem du eine Beziehung pflegst, wo du dem dann das Vertrauen schenkst, der dir mal was sagen darf? Das geht nicht, wenn einer kommt und sagt, das will keiner hören. Aber wenn du eine Beziehung mit jemand hast, Mann zu Mann, Frau zu Frau, darf der an dir was sagen? Und wenn ich den Glauben leben möchte. Denn der Herr kam zuerst auf Erden, was war seine vorrangige Aufgabe? Als Jesus auf Erden war, was war seine vorrangige Aufgabe? Haben wir uns das schon mal gefragt, warum Jesus hier war? Die Jungsriege hier vorne? Irgendwas muss man immer in die Finger haben. Was war seine vorrangige Aufgabe? Wie bitte? Dienen. War nicht seine vorrangige Aufgabe, die Botschaft, das Wort wieder ins richtige Licht zu setzen? Und dadurch konnte er nicht anders, als zu helfen. Viele meinen nur, der Herr kam, um zu heilen, um Gesundes zu verteilen. Aber war nicht seine Aufgabe, die Botschaft wieder ins richtige Licht zu setzen? Was wahr ist, muss wahr bleiben. Was haben denn damals denn die Leute für Probleme gehabt? War nicht das Problem, dass man sich selbst so viel auferlegt hat, wie viele Schritte darfst du am Sabbat gehen, was darfst du essen, was darfst du machen, was darfst du glauben? So 600 oder wie viel waren es denn? Vorgaben, wo der Mensch hatte, um alles richtig zu machen. Wir nennen immer eine heutige Zeit. Heutige Zeit ist doch so, dass jedes Jahr, wie viele Gesetze dazukommen, man immer neue Gesetze braucht, um zu leben, oder? Man kommt ja gar nicht mehr zurecht ohne Gesetz. Man ist ein Gesetzesmensch geworden. Und so fühlen wir auch oft auch in der Gemeinde. Das ist das Wesentliche. Was ist das Wesentliche unserer Gemeinde? Ist das, dass du alles richtig machst? Dass du Pharisäer und Sadduzäer bist? Dass du alles gesetzmäßig hältst? Okay, mach's, wenn du meinst. Aber wo ist denn das Ziel noch, das wichtig ist? Was hilft uns denn, in den Himmel zu kommen? Was hilft mir denn bitte im Leben voranzugehen? Was hilft mir am Ende zu stehen, wenn du mal gefragt wirst, wo es rangeht? Ihr kennt das Beispiel von einer Schwester, die damals im Zweiten Weltkrieg Besuch bekam von zwei Männern mit langen schwarzen Mänteln, SS. Was haben die gefragt? Verstecken sie Juden? Und die Frau wollte nicht lügen. Was hat die Frau gesagt? Das war nicht, dass sie es gelernt hat, sonstiges. Es war der Heilige Geist. Sie hat die Tür aufgerissen, schauen Sie doch nach, Sie glauben es mir sowieso nicht. Richtig resolut. Was haben die beiden Männer gemacht? Umgedreht, sind wieder gegangen. Was soll ich jetzt machen? Warum sind die Männer gekommen? Was hätte es gebracht? Sie war voll des Heiligen Geistes und hat was getan? Der Herr hat es geführt, sie konnte es nicht. Aufs Frau und zwei so Staturen vor dir, da wird es schon anders. Die Tür aufgerissen, hat gesagt, schaut's doch nach, ihr glaubt es ja sowieso nicht. Stehen wir heute noch zu dem, was wir glauben? Ist es wichtiger, denen irgendeinen Schmarrn zu sagen? Und die zwei Leute werden irgendwo hingerichtet? Also zu stehen zu dem, was du glaubst. Wo sind heute noch die Leute, die im Alltag stehen und sagen, was ist hier nicht richtig oder nicht? Sind wir heute auch schon gesetzlich geworden? Wir machen doch alles richtig. Ich mache keiner Fliege was zuleide. Ja, wenn es einen Gott gibt, ja, der wird mir schon gnädig sein. Ich mache nicht mal einer Fliege was zuleide. Sage du, armer Tropf. Sind wir noch bereit, davon Zeugnis abzulegen, von dem, was ich glaube? Ich habe es heute in der Lektion erzählt, gestern gab es ein Telefonat, ihr musst richtig schmunzeln. Da hat jemand mit mir gesprochen und hat gesagt, er ist gefragt worden, weil er am Samstag auch nicht mehr arbeitet, hat nichts adventistisch zu tun, aber er hat einfach gesagt, er mag jetzt auch nicht mehr am Samstag arbeiten, aus familiären Gründen ist er gefragt worden, ob jetzt auch dieser Sekte des Hermann angehört, der am Samstag nicht arbeitet. Ich konnte nur schmunzeln, Entschuldigung, es war so einfach ad hoc. Hat er so ganz trocken rübergebracht. Da sage ich, na schau, da wirst du endlich mal schlau. Wird da draußen rum erzählt, dass ich am Samstag nicht arbeite und ich einer Sekte angehöre? Ich konnte nur schmunzeln und sagte, ja, das stimmt doch, passt doch. Dann hat er verteidigt. Hat den anderen gesagt, du, das ist keine Sekte, das ist eine Freikirche, die am Samstag den Gottesdienst hält. Er, der im Glauben nichts am Hut hat, erzählt es den anderen, dass der Hermann einer Freikirche angehört. Wie kommt denn sowas?
Kannst du noch vom Kunden stehen, der sagt, du musst am Samstag arbeiten? Und sage, nein, mache ich nicht. Kann jetzt dieses Wochenende wieder passieren. Gestern ist was nicht fertig geworden bis um 17 Uhr und am Montag steht die Baufirma auf der Baustelle. Was erwartet der? Wir hätten es heute fertig machen sollen. Sag ich, mach's nicht. Auch wenn es Geld kostet, ich mach's nicht. Am Montag früh sind zwei Mann dort und bis um 9 ist es fertig. Aber steh dazu. Stehst du dazu, zu dem, was du glaubst? Wenn du heute nicht lernst, dazu zu stehen, wie willst du dann morgen dazu stehen, wenn einmal Druck ausgeübt wird? Wenn die Schwester damals nicht im Glauben verbunden gewesen wäre, wo diese zwei SS-Leute kamen, und wer das sowas mal gesehen hat, so mit schwarzer Kutte, Mantel, so richtig zwei große, und als Frau gehst du da, wenn du vorher nicht lernst, nicht bereit bist, dem Herrn dich zu weihen, kennst du diese Leute, die sagen, ja, wenn es einmal so weit ist, ja, dann werde ich auch ernst machen im Sabbat. Dann werde ich auch mal treu bleiben. Wohl dem, der das dann kann. Was Hänschen nicht lernt, ihr Burschen, kennen wir den Spruch? Nein? Lernt Hans nimmer mehr. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und helfen wir, da, wo der Herr uns hinstellt, und das Letzte in Lukas, Kapitel 10. Und da ist eine Begebenheit, die uns zeigen soll, was ist denn wichtig? Lukas, Kapitel 10, der barmherzige Samariter ab Vers 25. Und wen haben sie geholfen? Im Vers 31 ein Priester, Vers 32 ein Levit, Vers 33 ein Samariter. Und wem hat er denn geholfen? Vers 27, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Wer mag, dass wenn es einem schlecht geht, dass er nicht einem geholfen wird? Es gibt in München eine Firma, die hat schon viermal Konkurs gemacht, hat das fünfte Mal angefangen. Sage ich, Tropf, hör doch endlich auf mit dem Schmarrn. Aber wisst ihr, wie schön es war, wo ich damals auch Stress hatte, wo einer mir einfach einen Schlüssel gegeben hat. Er sagt, du, da steht ein Auto, Versicherung ist bezahlt, da fahr damit. Wenn du ganz unten sitzt und immer weiter weißt und nicht mal ein Auto mehr hast und ein Fremder Nicht-Christ kommt zu dir und sagt, da hast du einen Schlüssel, fahr damit. Tanken muss selber. Versichert ist, nimm's Auto, Servus. Das vergisst das Leben lang nicht mehr. Wenn du nicht, kein Auto nicht mal mehr hast, und da kommt jemand und schenkt dir einen Schlüssel und sagt, du fahr mit dem Auto. Da, deins. Das durfte ich letztes Jahr auch erleben. Wenn jemand einfach sagt, du nimm den Passat, fahr damit. Es steht ihm nicht zu, der hat da viermal schon Konkurs gemacht, der hat selber Schuld, der hat selber ist er dumm genug. Nein, dem kann man sowas nicht, der hat es nicht gelernt. Aber trotzdem, einfach auch was zu machen, obwohl es der Zwider ist. Einfach sagen, hier, nimm's. Nach ein paar Monaten hat er es wieder zurückgegeben, hat sich bedankt und hat gesagt, tut, jetzt habe ich selber wieder Auto. Aber einfach über den Topfrand drüber hinausschauen. Und mal sagen, hilf dem anderen. Wie schön ist es, wenn mir jemand hilft. Wie schön ist es, wenn dir jemand hilft. Bist du auch bereit, dem anderen zu helfen? Bist du auch bereit, einzustehen in der Schule? Vier Jungs? Ja? Wenn zwei sich einander irgendwo hackeln und miteinander so am Kragen kriegen, hilfst du dem anderen auch dann? Oder tust du nur anfeuern? Schlag ihn! Auf geht's! Nein? Sondern sagen, du, hör jetzt endlich auf, was bringt es? Bist du Friedensstifter oder bist du Anheizer? Bist du jemand, der eher gibt oder eher nimmt? Ist es in der Schule genauso? Oder geht es nur alles so zu? So lieb und nett? Nein? Damals wie heute das Gleiche. Aber was ist uns wichtig? Wenn wir diesen Tagesablauf nicht haben und nicht wissen, wo wir hingehören, muss uns nicht wundern, dass wir wie ein Seelenver-
Seelenverkäuferschiff immer hin und her geschmissen werden. Von einem Problem zum anderen. Nicht wissen, wo wir hingehören. Nicht wissen, was das Leben bringt. Nicht wissen, warum wir da sind. Nicht wissen, was der Sinn des Lebens ist. Wer von uns weiß, warum er hier auf Erden ist? Wer von uns weiß, warum wir da sind? Was unsere Aufgabe ist? Wer weiß, warum du denn geboren worden bist? War es der Unfall meiner Eltern, dass ich jetzt da bin? Oder war es gewollt? Hat es einen Sinn, dass du da bist? Wenn meine Aufgabe dazu da ist, auf das Ziel hinzuschauen und nicht im Moment immer zu eifern, dann dürfte man viel weniger Stress haben, viel Probleme haben. Der eine zieht die Probleme an, so meine Wenigkeit, ich suche mir immer das Fettnäpfchen aus, ich tapfe immer irgendwo hinein, bin so manchmal der Elefant im Porzellanladen, fühle ich mich. Aber man muss halt wieder aufräumen. Nur, gehört dazu, verzeih. Nur, wenn du nichts machst, dann kannst du auch keine Fehler nicht machen. Lieber mal eine schlechte Entscheidung, bevor gar keine Entscheidung. Und wenn wir nichts entscheiden, wird sich auch nichts bewegen. Wollen wir etwas voranbringen? Ist man Missionär? Oder sind wir nur Bremser? Der eine dies, der andere jenes. Und trotzdem haben wir das gleiche Ziel. Ist unser Ziel, die wir heute hier sitzen, hier irdisch? Hoffentlich gibt es bald was zum Essen. Hoffentlich hört der da vorne endlich mal auf zum Reden. Ja, sonst gibt es nichts zum Essen. Für die auch nicht. Oder ist unser Ziel irgendwas, wo wir sagen, wo wollen wir denn hin? Geschwister, ihr wisst, dass vor Weihnachten, Dezember, wir eine Großveranstaltung vorhaben. Habt ihr das schon bekommen, mitbekommen? Am Anfang war es eigentlich ganz einfach gedacht. Wir machen mal so, wir laden ein bisschen ein und laden unseren ehemaligen Prediger ein. Eckhard Müller von der Gallkonferenz war unser Prediger mal vor 25, 30 Jahren, oder wie lange ist schon her gewesen? Hier auch in Wolfertshausen. Und mittlerweile zeigt sich, dass es eine Großveranstaltung wird. Sind wir bereit, als kleine Wolfertshausener Gemeinde zu stehen und sagen, wir ziehen das durch? Sind wir noch bereit, einen Schritt ins Wasser zu wagen, ohne zu wissen, ja, was soll ich denn tun? Wer ist bereit, Saaldiakonie zu machen? Wer ist bereit, Blumenschmuck zu machen? Wer ist bereit, Begrüßung zu machen? Wer ist bereit, die Toiletten sauber zu halten? Wer ist bereit, dem Essen mitzuhelfen? Wer ist bereit, zu dienen? Dass wir als Gemeinde Wolfertshausen ein gemeinsames Ziel haben, unsere Nachbargemeinden einzuladen, bis Pasing hat zugesagt zu kommen. Um einen Sabbat gemeinschaftlich zu verbringen, den Herrn zu loben und zu preisen. Auch von Österreich werden die Leute eingeladen, mitzuhelfen. Sind wir bereit, gemeinsam einen Weg zu gehen? Oder bin ich nur hier in der Gemeinde zu kommunizieren, da zu sein, soziales Gefüge? Eins darf ich euch verraten. Umso mehr man sich selber einbringt, umso gesegneter bist du. Umso mehr bist du gefordert, aber du weißt, wo du hingehörst. Deshalb lasst uns alle eine Entscheidung treffen, Geschwister. Nicht nur zum Herrn zu kommen, wenn wir Not haben und Probleme, sondern auch dann, wenn es scheint, dass alles uns verlässt und alles sowas von zwider ist. Erst recht, ja, hier bin ich. Wann hast du und ich das letzte Mal unsere Hände dem Herrn geweiht? Wann hast du und ich das letzte Mal den Entschluss gefasst, Herr, hier bin ich, ich will ernst machen? Wann hast du und ich den letzten Entschluss gefasst, auf das Ziel hin zu leben, auf die neue Erde? Wollen wir alle dort ankommen? Wollen wir dort alle wirklich noch hin? Oder steht da irgendwas dazwischen? Hält uns was ab von dem Ziel, als unsere Generationen, als Luther selbst? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich kann nicht anders, hat er gesagt in Augsburg. Wann ist der Mensch, wann sind wir bereit, mal vor den Behörden zu stehen und sagen, ich kann nicht anders, als das zu sagen, was wahr ist, was ich stehe? Wollen wir die Ausbildung heute noch erhalten in unserem Leben, um auch mal am Ende so weit stehen zu können, zu sagen, Herr, hier bin ich?
Und nicht zu fragen immer, ja, was kommt dann für eine Konsequenz? Ja, was könnte passieren? Oder was, wenn, aber, warum? Sondern nein, wenn der Herr einen ruft, dann steh.
Auch wenn die eigenen Leute gegen einen sind.
Für wen müssen wir unser Leben verantworten? Von meiner Familie? Von meinen Mitmenschen?
Nur vor Gott. Und dazu hast du jeder alleine ohne Ehepartner zu stehen. Ohne Prediger, ohne Gemeinde. Und dann zeigt sich die Spreu vom Weizen, um was es geht.
Kannst du das verantworten, was du machst? Kann ich das verantworten, was ich zulasse?
Wie schwer ist oft der Alltag, Geschwister. Lass uns füreinander beten und einstehen, dass wir auch alle am Ziel ankommen, inklusive unserer Jungs hier vorne. Und nicht am Ziel vorbeizulaufen, ob nah oder fern, um zu wissen, um was es geht. Der Herr möge uns segnen, und deshalb dieser Spruch, never, never, never give up. Gott mit uns. Amen.